Guten Morgen, es ist Samstag, der 27. September 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den offiziellen Begleitpodcast zum Herbst der Reform, den Podcast ohne Teleprompter. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine Bitte kennt ihr, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht bitte auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ihr wisst, ihr könnt mit eurer Spende dem Regime zugleich den Mittelfinger zeigen, ohne dass seine Schergen euch dafür irgendwie können. Denn ihr könnt per Krypto spenden, unter anderem mit unserer nackten Mark. Nackte Mark ist die neue Spendenwährung der freien Medien, mit der auch völlige Anfänger den Einstieg in die Kryptowelt finden. Über paulbrandenburg.com/spende kommt ihr bei Interesse zu unserer entsprechenden Anleitung. Und damit begrüße ich endlich aus den Kärntner Alpen die Präsidentin dieser Vollversammlung, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Grüß dich, Milena.
Klopf, klopf.
Ja, schwing den Hammer, du. Ich sehe schon den Gutierrez, wie er zu dir raufschielt. Bevor es um die Welt geht, geht es mir um Europa. Denn da läuft es ja wirtschaftlich, sagen wir mal, nicht optimal. Und angesichts all dessen, was da so passiert, die völlige Bankrott in Frankreichs und das Kriseln, was man nennt, in Deutschland und ja, all der Dinge, die da so anstehen. Weißt du gerade zufälligerweise, was Bulgarien zum 1. Januar nächsten Jahres macht? Ist dir das eigentlich klar?
Also du meinst, was die sich so vornehmen für das neue Jahr?
Nee, oder ich weiß, was sie ganz konkret tun werden zum 1. Januar 2026. Ich habe dir so ein bisschen einen Tipp gegeben, aber ich wusste es eigentlich auch, aber mir hat es dann doch nochmal kurz die Schuhe ausgezogen.
Nee, jetzt im Moment weiß ich es nicht.
Das freut mich, weil ich es auch nicht so gegenwärtig hatte. Bulgarien, das Land, das ja immer mal wieder auffällt, damit, dass seine recht vernünftigen Bürger mal mit Fackelzügen zu EU-Vertretungen ziehen und sagen, wir wollen euch nicht, das führt zum 1. Januar 2026 den Euro ein.
Oh.
Ja, kein Scheiß.
Also, ja, das finden die bulgarischen Bürger übrigens ja auch nicht so schön.
Nee.
Also ich glaube, da haben sie ja auch schon, genau dagegen auch ja, schon protestiert.
Aber die ziehen es wirklich durch. Ich meine, was ist das? Das ist so, als ob ich gerade zu einer Party komme, bei der nicht nur der Schnaps alle ist, sondern, ja, weiß nicht, bei dem schon der Kater eingesetzt hat. Ich will ganz schnell, oder ich springe halt noch hinterher, wenn so ein Kanu, das ein Wasserfall runter ist oder so. Halt, ich will auch noch ins Boot. Also wer macht sowas? Ja, ja, die Bulgaren. Ja. Mal gucken.
Ja.
Tja. Ja, derweil sieht es auch in anderer Hinsicht nicht unbedingt gut aus auf dem Kontinent und bei dem, was die EU so plant, denn der Drohnenkrieg oder was auch immer das ist, geht immer weiter. Drohnen scheinen überall zu sein, zumindest sagen das die NATO-treuen Outlets in Westeuropa. Jetzt meldet die Tagesschau, russische Luftraumverletzung. Estland beantragt Artikel 4 Beratung wegen russischen Jets in ihrem estnischen Luftraum. Da seien zwei Kampfflugzeuge durchgeflogen, haben den Luftraum verletzt. Und Dänemark meldet gleichzeitig weitere rätselhafte Drohnenflüge über dänische Flughäfen. Die Vorfälle hätten an mehreren Orten zur selben Zeit stattgefunden. Es sei ein hybrider Angriff. So viel gibt Dänemark offiziell bekannt. Ob und wie Russland dahinter stecke, wurde von den Dänen nicht behauptet. Man weiß offiziell nicht, wer das ist, aber es fällt zeitlich alles zusammen. In Sachen der Luftraumverletzung in Estland, Milena, hat ja Russland sofort dementiert und erklärt, nein, nein, das war ein ganz regulärer, geplanter und angekündigter Flug über internationale Gewässer. Man erkenne schlichtweg die estnische Luftraumerweiterung, genau, nicht an, die Estland da getan hätte. Also was ist das alles? Sind das echte Provokationen der Russen, die immer wieder die NATO provozieren, oder ist das einfach Propaganda der NATO oder ist es irgendwas dazwischen?
Ja, ich habe mir natürlich eine Menge Gedanken dazu gemacht. Also das, was du gerade gesagt hast, dieses Problem mit Estland, das gibt es seit Jahren. Ja, eben weil es diesen Streit um den Luftraum gibt. Estland hat halt vor einigen Jahren einfach seinen Luftraum da im finnischen Meerbusen um ein Stück einseitig erweitert. Doch, also jetzt nicht irgendwie nicht völkerrechtlich abgesegnet.
Ja,
so.
Eben.
Ja, und da gäbe es jetzt, so schreiben dann die eher russlandfreundlichen Analysten, eine Art Beule im ansonsten relativ geraden Luftraum. Und die Russen akzeptieren diese Luftraumerweiterung nicht und fliegen einfach geradeaus weiter. So. Das könnte natürlich eine Erklärung sein, dass eigentlich beide recht haben aus ihrer Perspektive. Die Esten sagen Luftraumverletzung, die Russen sagen, wir haben nichts getan, ja. Wenn das so war, dann fragt man sich, warum wird gerade jetzt dieses Theater gemacht, ne? Ich meine, man könnte es tatsächlich als eine NATO-Propagandastrategie sehen. Wir erinnern uns, angeblich russischer Angriff auf von der Leyen's GPS, ja, der ja so nie stattgefunden hat.
Sie gab's gar nicht, ja.
Ja, böse Drohnen über Polen, Luftraumverletzungen in der Ostsee. Ja,
und die angebliche russische Rakete, die am Ende eine polnische war, die auf ein polnisches Haus fiel. Ja.
Und dann diese ganzen Drohnen jetzt, ne? Also die jetzt dauernd an irgendwelchen dänischen Flughäfen vor allem gesichtet werden. Das ist auch interessant. Also keiner weiß, wer dahinter steckt, aber natürlich wird es so geframed, dass nur die Russen in Frage kommen. Ja? Also die Dänen sagen, es muss ein fähiger, ein professioneller Akteur gewesen sein. Also kein Amateur, also eher ein Staat. Ja? Und Zelensky hat natürlich gleich mit dem Finger auf die Russen gezeigt. Der wäre natürlich auch ein möglicher Verdächtiger für diese Drohnen. Also einfach nur aus Eigeninteresse. Ja? Aber warum dieses große Getöse gerade jetzt? Vielleicht, habe ich mir überlegt, um dann zu versuchen, die Russen komplett aus der Ostsee auszusperren. Vor allem auch, um diese russischen Ölexporte mit dieser sogenannten Schattenflotte zu verhindern. Die ist ja dem Westen ein großer Dorn im Auge. Ja. Da gab es ja in der letzten Woche dann diese ganzen Schlagzeilen um die Schattenflotte. Das könnte auch eine Vorbereitung auf die Schlagzeilen für diese Woche gewesen sein. Ja. Das ist eine schlüssige Theorie, wie ich finde. Aber natürlich kann man nicht ausschließen, dass die Russen auch wirklich provozieren. Ja, oder dass es eine Mischung aus beidem ist.
Was wollen Sie damit erreichen? Also
ja, den Westen ein bisschen aufmischen. Das ist, ich bin nicht überzeugt. Mhm. Ja, aber ich kann das als Möglichkeit natürlich auch nicht ausschließen. Interessant ist die deutsche Reaktion, also von Deutschlands Innenminister Dobrindt. Der spricht jetzt von einer hybriden Gefahr durch Drohnen. Europa sei Ziel von Sabotage und Spionage. Mhm. Also von wem sagt er nicht, aber jeder denkt natürlich sofort an die Russen. Also Dobrindt hat zwar überhaupt nichts Fundiertes zu sagen, aber interessant, er kündigt gleichzeitig eine neue Gestaltung des Luftsicherheitsgesetzes und mehr finanzielle Mittel an. Ja, also Aufrüstung. Und die verkauft man natürlich bei so einem Szenario ganz gut einem verschreckten Publikum. Mhm. Ja? Also so würde ich das sehen. Und interessant natürlich mal wieder die Reaktionen der gepamperten Altmedien. Die machen sich diese ganzen Gedanken, die wir uns machen, ja nicht. Die denken gar nicht, die übernehmen die NATO-Sichtweise punktum. Aber vielleicht ist da der ein oder andere Kollege, der einfach nicht darf. Was nämlich ganz interessant ist, das hat News jetzt geschrieben, dass bei einer Anhörung von Sachverständigen im Kulturausschuss des Landtags in NRW, da hat jetzt ein ZDF-Frontalredakteur namens Andreas Halbach ausgepackt, ja. Also der sagt, es gibt keine Kritikmöglichkeiten innerhalb der Sender.
Potzblitz.
Ja, er berichtet von unterdrückter Berichterstattung.
Nein.
Und sogar von Einschüchterungsversuchen gegen langjährige Mitarbeiter.
Ist nicht wahr.
Ja, er sagt, er habe Fälle recherchiert im WDR und im ZDF. Und da hat ein Kollege intern Kritik geübt und der wurde nach 23-jähriger Mitarbeit fristlos gekündigt. Ja. Und ein Kollege im ZDF ist dann nur strafversetzt worden. Ja.
Melina, ich habe da noch was genauso Brechendes. Wusstest du, was in China passiert ist?
Sag, Kreis ist umgefallen?
Ja.
Oh, da bin ich aber froh, dass ich das mal wenigstens wusste.
Die in Exkurs verstehe ich jetzt nicht so ganz von Russland zu den Selbstverständlichkeiten des öffentlichen Rechts.
Nein, ich möchte nur, ja, ich möchte immer noch, weil ich habe erst gestern mit jemandem geredet, der sowohl meine Sachen sich anhört, als auch Nacktes Niveau und dann die ganzen fürchterlichen Sendungen bei ARD und ZDF von Mioska über Illner zu Lanz und so.
Okay.
So. Und dann bleibt immer irgendwas dort hängen. Und ich finde, man muss das hier wissen,
okay,
um diese ganze Berichterstattung einfach mal in Frage zu stellen.
Ach
einfach
so.
Mal.
Also das ist so eine Art Einstiegskurs. Das ist deine Anschlussfähigkeitslieferung.
Ja, wahrscheinlich, weil ich erst gestern dieses Gespräch hatte.
Okay.
Wahrscheinlich, ja. Ich gebe zu, hätte ich vorausschicken können.
Ich hoffe, du erholst dich von diesem gestrigen Gespräch im Laufe der Sendung.
Ja.
Ich finde ja, mir fällt bei diesen Dingen auf, ich höre gar nicht zu, wenn Dobrindt irgendwas erzählt. Ich versuche mein Resthirn zu schützen vor dem, was er da versucht, an Sinn zu transportieren. Aber ich schaue mir natürlich Satzstruktur und Wortwahl an. an. Und wenn ich schon Hybrid höre, dann weiß ich Bescheid. Hybrid ist das neue nachhaltig. Ist dir das mal aufgefallen? Also alles Mögliche ist Hybrid. Also hybride Kriegsführung. Und es wird immer vor diesem Hybriden gewarnt. Das, der weiß überhaupt nicht, was Hybrid ist. Wenn man fragt, was bedeutet Hybrid, Hybridisierung, im Begriff aus der Biologie, glaube ich, weiß er nicht. Aber es wird wie beim Schlumpfen, ja, die Schlümpfe haben ja immer alles geschlumpft, nicht? Das waren Verben, das waren Adjektive, alles war schlumpfig bei den Schlümpfen. Das hat mich schon damals irre gemacht. Und so war es früher mit nachhaltig. Alles war ja immer nachhaltig. Das ist irgendwie weg und jetzt gibt es Hybrid. Also die haben immer diese Worte, mit denen sie irgendwas reinstreuen und dann so Anleihen und Assoziationen verursachen wollen. Und das Hybrid sorgt dann immer für russischen Angriff. Ja, das wird gleichgesetzt damit. Und ist ein völliges Nullum, komplettes Nullum. Aber es wird so, also es ist grauend mit so einem Blödsinn.
Ja, also und, mir ist es zum ersten Mal in der Autoindustrie aufgefallen, als die Hybridautos rauskamen.
Ja, stimmt.
Ja, genau, auch, ne? Die man ja sowohl mit Benzin als auch Elektro fahren kann. Das sind übrigens die einzigen, die sich noch ein bisschen einigermaßen verkaufen, habe ich letztens irgendwo gelesen.
Und?
Ja, weißt du, zu den reinen Elektroautos.
Ja. Weißt du, welches Auto sich am besten verkauft? Passt überhaupt gar nicht zum Thema, aber das muss ich jetzt unbedingt loswerden.
Es passt alles zum Thema.
Von den Borussen zu den Russen und zurück, ja.
Genau.
Der Dacia Duster, glaube ich, war es. Oder Sandero, bin mir nicht ganz sicher. Aber sozusagen.
Der soll auch gut sein, übrigens.
Ja,
ne?
Genau.
Das hat mein Mechaniker mir nämlich erzählt. Der ganz viele Autos repariert, ja.
Wirklich,
warum? Und auch ein ausgesprochen kritischer Mensch ist und auch schimpft über alle diese neuen Autos. Und klingt, ich meine, gut. Es war genau dieser Dacia, den er gesagt hat, dass der einzige, der noch einigermaßen funktioniert.
Genau. Und das ist halt ein ganz simples Auto. Also eins ohne diesen ganzen Schwachsinn mit Plug-in-Hybrid sonst wie und allen möglichen Schnickschnack-Fifi, Blinge-Blinge-Funktionen, sondern ganz rudimentär simples Auto. Meine gewagte These ist, dass der Trend gewaltig dahin gehen wird. Ich habe ja so ein bisschen so eine postapokalyptische Sicht und glaube, hinterher wird es wieder normaler. Und Dacia beweist...
Wir wieder mit Steinschleudern schießen?
Kann man nur hoffen, wenn es in die richtige Richtung geht. Oh, Brandenburg droht mit Gewalt. Schnell, Räumung oder Zukunft. Also jedenfalls glaube ich, das ist durchaus zukunftsträchtig. Und es zeigt eben, dass die Menschen sich dann ganz normal verhalten und zwingend und auf die ganz normalen Dinge achten und sich nicht irgendeine politische Masturbation in die Garage stellen, die ihnen Plug-in-Hybrid-mäßig irgendwas leerzieht. Aber nochmal zu den Russen. Also ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ich weiß halt wirklich nicht, warum die Russen die Beulen in die Lufträume machen sollten. Was bringt es ihnen? Was bringen ihnen Drohnen über Dänemark? Was bringen ihnen Durchflüge, die Europäer aufzuregen? Ja, okay, dass sie das lustig finden, kann ich schon verstehen.
Vielleicht, ja, eben. Humor ist mir auch gerade durch den Kopf geschossen.
Okay, aber ich meine, so eine Scherzbold, glaube ich, ist der Putin nicht. Ich sehe ihn selten
aber
so.
Aber Lavrov.
Ja, okay. Aber mal, dass die nun permanent stänkern, um was zu tun, um den Europäern endlich einen Grund zu geben, sich zu verteidigen und endlich zurückzuschießen, weiß ich nicht. Macht nicht so richtig Sinn. Ich finde es nicht plausibel und ich halte das tatsächlich persönlich für blödsinnigste NATO-Propaganda. Aber natürlich weiß ich es auch.
Also, ja. Ja, wir wissen es nicht. Man kann es halt nicht ausschließen. Ich bin aber auch richtig. Eher der Ansicht, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Ja, aber
bin ja beruhigt. So. Es sieht dann im Nahen Osten, das ist der zweite große Schauplatz, ähnlich schlecht aus. Palästina wird anerkannt von immer mehr Staaten, je unwichtiger sie sind, umso lauter schreien sie es. Deswegen ist auch Frankreichs Präsident Macron vor der UN aufgetreten, hat erklärt, er wird nun Palästina anerkennen. Damit folgt er dem Beispiel unter anderem ja von Kanada. Benjamin Netanyahu erklärte auf X darauf hin, es wird keinen palästinensischen Staat geben. Die Antwort auf den jüngsten Versuch, einen Terrorstaat im Herzen unseres Landes zu errichten, werde ich nach meiner Rückreise aus den USA geben. Ich habe eine klare Botschaft an diejenigen Staats- und Regierungschefs, die nach dem schrecklichen Massaker vom 7. Oktober einen palästinensischen Staat anerkennen. Sie belohnen den Terror mit einer enormen Geste. Ja, Minja, das ist der Stand der Dinge, oder? Es wird einerseits von kleineren Staaten anerkannt und dagegen gibt es heftig Druck von Israel und seinen Verbündeten. Bringen tut es erstmal nichts, außer viel Symbolik.
Ja, aber die Israelis sind natürlich ein bisschen beunruhigt, dass so viele Staaten und halt wie auch Frankreich und Großbritannien das anerkennen, einen Palästinenserstaat. Ich denke, er will jetzt verstärkt Fakten schaffen. Es gibt ja jetzt auch angeblich den Plan Israels, das Westjordanland, also das zweite große Palästinensergebiet, zu annektieren. So meldet es die Tagesschau. Okay. Ich bin da sehr gespannt. Auf die Frage eines Reporters hat Trump schon reagiert. Er hat gesagt, ich werde eine Annexion des Westjordanlandes durch Israel nicht zulassen. So, aber Netanjahu, wir hatten das auch in der Sendung, hat ja vor ein paar Wochen schon angekündigt, grünes Licht für den Bau von 3.400 Wohneinheiten im Westjordanland zu geben. Ja, da hat er ja auch gesagt, damit, dass er damit die Idee eines palästinensischen Staates begraben wird. Also selbst wenn er dort nicht einmarschiert, dann macht er es halt auf diese Weise. Also er sagt es ja ganz deutlich, ne? Also der Gegenwind wird größer, je mehr Israel in Gaza eskaliert, das ist klar. Und da will er, wie gesagt, Fakten schaffen. Aber ganz interessant am Rande, was ich bei meinen Recherchen auch gefunden habe, im Juni hat die News berichtet, dass der deutsche NGO-Komplex auch im Westjordanland, weil wir es gerade hatten, aktiv ist.
Potzblitz.
Das Zitat der News-Reporterin Pauline Voss, dort finanzierten Außenministerium und GIZ eine Organisation, die sich Shahed nennt, also Märtyrer. Shahed veröffentlichte Videos mit Hamas-Propaganda sowie eine Israel-Auslöschungskarte.
So. Aber Moment, also wer mal da war, und das habe ich mal gemacht, ich bin mal nach Ramallah gefahren, der findet sogar offizielle Schildchen der EU an den Gebäuden. Also man kann sich Ramallah vorstellen wie eine große Müllhalde. Mittendrin stehen gelegentlich Audi A8 mit goldenen Radkappen.
Aber die haben dort ein ganz tolles Einkaufszentrum
jetzt eröffnet. Diese Autos stehen dann vor Gebäuden, die in diesem ganzen Schotter und wirklich überall Fäkalien, die dann mit einem Schild beklebt sind, finanziert mit Mitteln der EU oder beispielsweise der Rosa-Luxemburg-Stiftung oder anderen deutschen Politstiftungen. Also das ist da ganz offen zu sehen, wer mal dahin fährt, sich das anschaut.
Ja, ich habe diese Woche bei Kulturzeit, glaube ich sogar, ich gucke mir wirklich alles an, ne? Habe ich gesehen, da ging es um die Eröffnung eines sehr prächtigen Einkaufszentrums in Ramallah. Ja? Das war auch eine sehr seltsame Anmutung. Also ja.
Und weißt du, was man so am Rande. Auch am Rande, was man dort am häufigsten, was mir am stärksten aufgefallen ist im Straßenbild in Ramallah?
Nein.
Nutella. Das ist kein Witz. Da gibt es überall riesen Nutella-Schilder und jedes dritte kleine Kioskchen hat irgendwie Nutella und Ferrero obendrauf. Die haben auch ein gewisses Problem mit Fettleibigkeit. Ne? Klingt absurd, ist aber so. Und da gibt es eine Masse an Nutella-Produkten und Läden, die ich nirgendwo sonst auf der Welt gesehen habe. Und soweit ich weiß, ist das ja eine italienische Marke.
Was denn da?
Kurz vor Corona.
Aha, okay.
Kurz vor Corona, ja. Bizarr, wirklich bizarr. Konnte ich nicht ganz zuordnen, aber es ist eine interessante Erfahrung, ja. Tja, was auch eine interessante Erfahrung ist, ist wahrscheinlich der Flotillenturn, den Greta Thunberg gerade wieder unternimmt. Wir erinnern uns, die Schulabbrecherin und Aufregungsspezialistin, die immer da unterwegs ist, wo sie sich aktivistisch vor Kamera stellen kann, ist gerade mit einigen Booten mal wieder Richtung beim gewünschten Palästinenserstaat unterwegs. Beim letzten Mal wurden sie ja aufgebracht von der israelischen Marine, Greta und ihre Flottillen mit Segler. Diesmal übernehmen sie das gleich selbst und zerlegen sich ganz höchstpersönlich. Watson.ch berichtet unter anderem, die Aktivistin Mariam Meffler und der TV-Moderator Samir El-Fafi sprachen von einer roten Linie, die überschritten sei. Die beiden sind Teilnehmer dieser Flottillensegelei. Denn sie beschweren sich mit dem Auftreten queerer Aktivisten innerhalb der Gruppe, überschritten diese eine rote Linie. Auf Facebook erklärte Meffler deswegen, Homosexualität ist Privatsache, aber eine solche LGBTQ-Plus-Agenda sei mit islamischen Überzeugungen unvereinbar und dürfe nicht mit der palästinensischen Sache vermischt werden.
Trotz
Ja. Ich meine, Queers for Palestine gibt es ja jede
Menge. Ja, genau.
Also es zerlegt sich diese Flottille von Gutmenschen und linkswoken Agitatoren innerhalb ihrer Gruppe zwischen Queer-Aktivisten und Palästinenser-Aktivisten. Und Greta Thunberg zieht sich dann trotzig aus der Leitungsgruppe dieser ganzen Flottille zurück. Das ist so schön, das kann man sich gar nicht ausdenken, oder?
Also. Nee, es ist verrückt. Ja, wirklich, Queers for Palestine. Das ist ja das. Also die sollten auch mal vielleicht jetzt mal nach Ramallah fahren. Ne? Also das, ja, egal. Nein, natürlich, diese ganze Unlogik entblößt sich da wunderbar. Und Greta wird wahrscheinlich dann mit irgendwie LGBTQI+ freundlicheren Hamas-Anhängern wiederkommen.
Was geht in den Köpfen dieser Leute vor? Ich meine, was passiert je, wenn die LGBTXZY-Aktivisten wirklich ankämen in ihrem erträumten Palästina? Und dann der letzte Blick, den sie dann wohl so haben, während ihnen gerade ein Stein entgegenfliegt bei ihrer Steinigung, ob sie sich dann wohl wundern, ob sie sich geirrt haben in der Adresse oder. Naja, gut. Also ähnlich jedenfalls dürfte vermutlich Annalena Trampolina geschaut haben. Und damit sind wir
hat
endlich
sie.
Bei meinem Lieblingsthema der Woche. Ja. Wir haben es natürlich alle gesehen. Also wer schon Kulturzeit guckt, der guckt natürlich auch das. Und das kann man eigentlich nur Melina jedem empfehlen. Oder das Video von Donald Trump vor den Vereinten Nationen, wie er spricht, das kann man eigentlich jedem Menschen, vor allem wenn er gerade schlechte Laune hat, zum Genuss in voller Länge empfehlen.
Trump, genau, und schlechte Laune hatte der natürlich, ne?
Denn Trump hat die UN besucht. Trump hat sogar die Vollversammlung der Vereinten Nationen besucht. Wir erinnern uns, Gram gebeugt und Schmach geplagt, wissen wir ja, dass Annalena Trampolina Vorsitzende dieser Generalversammlung ist. Das behinderte Mädchen aus Deutschland hat dort seinen Gnadenhof gefunden und darf den Hammer dort schwingen. Sitzt dieser Versammlung vor und entsprechend deswegen hinter Donald Trump, wenn er dort spricht. Und das tat er dann. Trump kam an. Und schon beim Betreten des Gebäudes ging es los, denn als er mit seiner First Lady auf die Rolltreppe stieg, da stockte die Rolltreppe plötzlich als einzige unter vielen deutlich zu erkennen im Video. Und als er dann anfing zu sprechen vor der Vollversammlung, da versagte dann auch der Teleprompter plötzlich und unerwartet. Und dann ist Trump zur Höchstform aufgelaufen, begrüßte dann...
Ja, aber der
dann,
Ton ist zwischendurch auch noch ausgefallen, darfst du nicht verschweigen.
Mhm. Dann fing Trump an, und zwar nicht wie üblich, und auch sogar bei Trump sonst üblich, mit den üblichen Floskeln der Diplomatie, dass er zuerst einmal die Präsidentin und die anwesenden Würdenträger begrüßte, also Baerbock, nee, die hat er komplett ignoriert. Er begrüßte seine First Lady und dann die Menschen in der ersten Reihe und irgendwann später die Vorsitzenden dieser Veranstaltung, auch darum ging er Baerbock, und erklärte dann in seiner Rede nicht nur, dass der Teleprompter ausgefallen sei und der Mensch, der dafür verantwortlich sei, ein Problem habe. Er erklärte dann unter anderem, die Vereinten Nationen hätten ihm nie geholfen. Er hat 7 Kriege beendet und alles, was ich je von den Vereinten Nationen erhalten habe, war eine defekte Rolltreppe und ein kaputter Teleprompter. Vielen Dank dafür. Und so, Melina, ging es dann weiter, oder?
Er wurde dann natürlich auch noch ein bisschen ernster und also er hat die UN jetzt nicht gefeiert in dem Sinne,
nein,
sondern er hat die UNO schon ein bisschen, also stark angegriffen eigentlich.
Ja.
Also der hat ja auch vorgeworfen, sie fördere unkontrollierte Migration. Ja? Da ist man ja hier auch immer und wie kann er sowas sagen, dieser dumme Trump und so weiter. Aber da hat er einen Punkt, ja. Weil, das sieht man schon am UNO-Migrationspakt, der wurde Ende 2018 von der Generalversammlung verabschiedet und hat offiziell zum Ziel, Migration sicher, geordnet und regulär zu gestalten, indem er die Menschenrechte von Migranten stärkt. So, genau. Im Migrationspakt geht es vor allem um Migrantenschutz. Zum Beispiel das Verbot, Menschen in Staaten zurückzuführen, in denen ihnen Böses droht. Dann dürfen Migranten außer im Ausnahmefall nicht inhaftiert werden, sollten in verletzlichen Situationen Schutz bekommen und dürften nicht diskriminiert werden. Und ich habe letztes Jahr dazu ein Interview gemacht mit dem Migrationsforscher und Ökonomen Professor Fritz Söllner. Und der ist der Meinung, dass mit diesem Migrationspakt solle am Ende illegale Migration regulär gemacht werden. Ja, also er hat den Pakt ganz genau studiert und er sagt, dieser Pakt zielt in erster Linie auf die Interessen der Migranten. Die Interessen der Bevölkerung in den Zielländern ist untergeordnet. Insofern hat Trump absolut recht mit dem, was er dort gesagt hat.
Ja.
Das war ja einer der Hauptpunkte, den er der UN vorgeworfen hat.
Er sagte ja wirklich, Migration wird der Tod Westeuropas sein. Eure Länder fahren zur Hölle. Also nur mal, um den Trump-Ton reinzubringen. Er war nicht zurückhaltend.
Nein, er war nicht zurückhaltend. Aber er hat nicht Unrecht. Ja? Also
er hat voll
tatsächlich
und ganz recht. Also ich unterschreibe da jede Silbe.
Ja. Also dieser UN-Migrationspakt, der macht genau das, was wir eigentlich nicht wollen, nämlich die illegale Migration zur regulären Migration.
Ja. Die Migration wird der Tod Westeuropas sein, eure Länder fahren zur Hölle. Das sagte Donald Trump. Dafür wird man in Deutschland staatsanwaltschaftlich verfolgt und dafür wird man in Großbritannien von der Polizei abgeholt. Donald Trump spricht das aus. Er hat ja auch die Antifa zu dem erklärt, was sie ist, zu einer Terrororganisation, während die Antifa in Deutschland die Regierung stellt. Auch das kann man nicht genau oft genug hervorheben. Das ist keinerlei Übertreibung, es ist einfach eine nüchterne Feststellung der Tatsache. Warum sind wir eigentlich nüchtern, Milena? Das fällt mir gerade bei der
Antifafi. Der Antifafi ist es, ne? Der Antifa-Finanzminister.
Der Klingfeilballbock. Ja, zu dem kommen wir noch, weil Trump war noch nicht fertig mit der UNO und der ist auch noch nicht fertig mit der UNO. Er sagte dann auch, die Klimalüge ist der größte Betrug aller Zeiten und der Migrationsstopp, den er selber verhängt hat, sei ein humanitärer Akt gewesen. Ja, am nächsten Tag forderte er dann die Verhaftung der UNO-Mitarbeiter, die verantwortlich sind für Rolltreppe und Teleprompter, und erklärte, der Secret Service habe herausgefunden, dass das voller Absicht war. Das finde ich jetzt lustig, wenn ich mir vorstelle, wie Secret Service Agenten im Anschluss in der Rede da durch die Gegend sind, um das zu untersuchen. Aber er hat der UNO wirklich gezeigt, was sie ist. Ein Haufen Mist. Und er hat auch Annalena Baerbock gezeigt, was sie ist. Ein Vollidiot, eigentlich im Amte einer Frühstücksdirektorin, die derartig irrelevant ist, dass ihr nicht mal einen guten Tag gebührt. Und es war ein, ja, man egal was wer von Trump halten mag, man muss ihn für sowas lieben. Das war ein ganz großer Moment. Dann ist er raus.
Ja. Nee, sprich.
Dann ist er raus und dann ging es trumpistisch weiter mit einem Umstand oder einer Entwicklung, die man immer noch nicht ganz einsortieren kann. Die Bild meldet, US-Verteidigungsminister, ja eigentlich jetzt Kriegsminister, denn so hat ja Trump ihn offiziell umbenannt, die Bild ignoriert das. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die oberste Militärführung des Landes für kommende Woche zu einem seltenen Treffen einberufen. Der Anlass für das kurzfristig anberaumte Treffen ist völlig unklar. 100 US-Generäle und Admiräle aus aller Welt sollen sich in Quantico im US-Bundesstaat Virginia versammeln, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Warum, weiß offiziell niemand. Und das Besondere...
Naja, es wird ja ein bisschen spekuliert, weil ob es weiter um eine völlige Umstrukturierung geht. Ja.
Ja.
Also es geht um die Umstrukturierung der US-Armee, weil das ist wohl ein ganz großes Projekt, oder um was anderes. Ja. Das weiß man halt nicht. Ne? Aber das ist immerhin eine Möglichkeit.
Es gibt eine interessante Fußnote dabei, wenn das denn stimmt, was ich gelesen habe, dass sich nur aktive Kommandeure, aber keine Stabsoffiziere zusammengerufen wurden. Und das ist schon interessant. Das Unterschied ist ja marginal für alle, die keine Uniformfetische haben, aber das ist schon wichtig, macht einen Unterschied. Stabspositionen, das sind die Leute, meist etwas dickleibiger, die in Büros sitzen und Papier durch die Gegend schieben. Und die Kommandeure, das sind die, die tatsächlich vor Ort sind in den einzelnen Einheiten. In der Regel ist der Stab ja, also die Bürokratie kann man sagen, sozusagen der Klerus im Vatikan, der alles verwaltet, versus die Menschen, die an der Front etwas machen. In dem Fall ist es eben umgekehrt. Es sind also nicht die internen Bürokraten eingeladen worden, sondern tatsächlich von vor Ort, also aus den Theaters of War, aus großen Einheiten aus Übersee, aus aller Welt, kommen jetzt die Kommandeure der aktiven Truppenteile dahin. Das ist sehr ungewöhnlich und auch der Ausschluss dieser Stabsleute. Was man daraus schlussfolgern kann, unklar, ob es sich um irgendwelche Dinge im Inneren handelt. Es wird ja in den USA immer wieder gemunkelt, Trump plant ja als faschistischer Diktator die völlige Übernahme der Gewalt in den USA. Oder ob es um irgendwelche Kriegsdinge geht am Ende oder ob das Ganze dann doch nur irgendeine eine politische Maßnahme ist, um diese Umstrukturierung des Militärs vorzubereiten, unklar. Zeitgleich hat das Weiße Haus einen Auftrag gegeben, eine Liste von Entlassungskandidaten zusammenzustellen für den Fall, dass es jetzt zum Governmental Shutdown kommt. Wir erinnern uns, das passiert ja auch regelmäßig in den USA, wenn das Parlament das Budget nicht freigibt, dann muss die Regierung die Ausgaben einstellen. Und es ist ungewöhnlich, dass die Regierung dafür so Entlassungslisten vorbereitet. Ob und wie das zusammenhängt, wieder unklar, Melina. Wir wissen es nicht.
Ja. Nee.
Aber wir reden drüber.
Was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist, unterschreiben Sie hier.
Tja, was wir wissen, ist, dass Alphabet, Googles Mutterkonzern in den USA, etwas zugegeben hat, was von der Qualität her ungefähr so ist wie deine öffentlich-rechtliche Meldung von vorhin, liebe Melina. Die haben, halte ich fest, damit du nicht wegfliegst, die haben zugegeben, YouTube hat zensiert.
Nein!
Doch. Auf Druck der Biden-Administration hat YouTube konservative Kanäle gesperrt. Das hat der Anwalt des Mutterkonzerns von Google, von YouTube, Alphabet, schriftlich einem Kongressausschuss mitgeteilt. Man bittet die Konservativen, auf die Videoplattform zurückzukehren. Zugleich bestätigt man anhaltende Zensurgefahr in der EU. Ja, Potzblitz.
Ja, Potzblitz. Oh, wieder eine Verschwörungstheorie offiziell wahrgeworden. Mein Gott, die haben wirklich gelöscht, dass es der Sau graust. Und da ging es nicht um Konservative, da ging es in der Corona-Zeit ja vor allem darum, bloß Informationen zu unterdrücken von Wissenschaftlern. Ja, also die haben bei mir ordentlich gelöscht. Und warum versprechen die jetzt Lockerung bei der Zensur? Naja, weil die Trump-Regierung jetzt an der Macht ist. Ne? Yep. Das ist ja so deutlich. Und das kann sich natürlich ganz schnell wieder ändern. Und nichts vergessen, auch Deutschland hat ja extremen Druck auf YouTube, TikTok und andere gemacht, ja, und diese Löschorgien ausgelöst, also die deutsche Regierung, ne?
Die Antifa-Truppe meinst du, ja?
Ja, damals, ja, genau. Aber das hat mir gut gefallen, was YouTube, also Alphabet, jetzt zur EU und dem DSA, dem Digital Services Act, sagen. Das möchte ich kurz zitieren. Der DSA könnte so interpretiert werden, dass er Alphabet und andere Anbieter von Vermittlungsdiensten verpflichtet, rechtmäßige Inhalte zu entfernen, was die Fähigkeit der Unternehmen gefährdet, globale Richtlinien zu entwickeln und durchzusetzen, die Rechte auf freie Meinungsäußerung und Zugang zu Informationen unterstützen. Das heißt, die EU will durchsetzen, rechtmäßige Inhalte zu entfernen.
Nein.
Ich meine, für uns ist das jetzt nichts Neues. Aber schon schön, dass das jetzt sogar das löschungsfreudige YouTube selbst schreibt. Ja?
Ich setze noch einen drauf. Apple, die Firma, die im Prinzip, wobei sie war, wenn man fair ist, wahrscheinlich mal ein bisschen milder und ein bisschen besser als die anders genannten. Aber die Firma, die eben auch ein großer Player der großen Plattformen ist und der Streamingdienste, hat mitgeteilt, das Digitalgesetz DMA der EU gehört abgeschafft, auch im zeitlichen Kontext dieses YouTube-Geständnisses. Und man sieht doch recht deutlich, was du schon sagtest, Melina, dass eben diese großen US-Konzerne, sicherlich befeuert und in Absprache mit der Trump-Regierung, allerorten Blasen zur Attacke gegen diese EU-Gesetze. Dass die den US-Konzernen ein Dorn im Auge sind, sagte Trump schon lange. Und der viel Gescholtene, denn wie vorhin schon erwähnt, Trump sei ja angeblich der neue Hitler, wenn es nicht gerade Putin ist. Alle sind Hitler, Trump umso mehr, wenn man den Spiegel liest. Der wolle ja auch die Zensurkeule in den USA schwingen und entsprechend wurde ausgelegt, dass Jimmy Kimmel seine Sendung entzogen wurde, nachdem er sich über Charlie Kirks Ermordung lustig mache. Und nun siehe da, Jimmy Kimmel ist zurück. Die Kimmel-Sperre wurde bei ABC von Disney kurz nach Absetzung wieder aufgehoben. Kimmel ist zurück mit seiner Sendung und liefert eine typisch amerikanische Rückkehr, muss man sagen. Aber weiß nicht, wie du es einsortierst, Melina, auch gar nicht schlecht. Also Kimmel weint dann gleich bei seiner Entschuldigung. Er wollte sich nicht lustig machen.
Er hat sich nicht entschuldigt.
Findest du nicht?
Also nee, der hat sich nicht wirklich entschuldigt.
Ich finde schon. Er hat ja
klar Er wollte das. Er wollte, also es lag ihm irgendwie fern, sich über die Ermordung eines jungen Mannes. Ja, und dabei hat er ein paar Tränchen vergossen, ja. Das ist von der Entschuldigung war der weit entfernt, meiner Ansicht nach.
Okay.
Ja. Das war ein Kompromiss, den er gemacht hat, um sich auch nicht zu entschuldigen zu müssen. Und was hier immer so gesagt wird, ja, und der Kimmel hätte quasi gesagt, dass die Republikaner oder das MAGA, die Make America Great Again Organisation, das instrumentalisiert, die Ermordung von Kirk, dass er sich ein bisschen lustig gemacht hätte. Das geht im Grunde am Fakt vorbei, dass er knallhart gelogen hat. Ja, mhm. Er hat einfach behauptet, genau wie es die Demokraten gerne hätten, ja, dass Tyler Robinson, also dieser Robertson,
der Mörder,
Robinson,
das vermutlich
genau, der Mörder von Kirk, dass der aus dem MAGA-Umfeld käme, also aus dem rechten Umfeld.
Ja.
Und sagen ja immer, ja, die Familie ist konservativ, so hat es ja der Spiegel geschrieben.
Mhm.
Nein, ja, die Familie ist konservativ, aber er eben nicht.
Mhm.
Ja. Er hat mit seiner Trans-Freundin zusammengelebt, ja, also auch geliebt und hat sich da wohl radikalisiert, aber eben nicht im rechten Spektrum. Und das muss Kimmel gewusst haben,
mhm.
ja, wenn er, ja, also bei den hunderten Rechercheuren, die der da um sich rum hat, das sind ja riesige Massenveranstaltungen, ja, diese Redaktionen von diesen Late-Night-Talkern.
Ja.
Also, es geht hier um eine ganz dreiste Lüge, das muss man schon sagen. Aber er ist auch nicht überall wiedergekommen. Mhm. Also ABC hat ja nur die Senderanstalten in den großen Städten. Das heißt, auf dem Land sind die mit lokalen Anbietern verquickt. Und da gibt es zwei Organisationen, denen die gehören. Und die haben den Kimmel nicht wieder auf Sendung gelassen. Also wie gesagt, ich finde generell jetzt Cancel nicht gut. Das habe ich letztes Mal schon ausführlich erklärt. Aber man sollte da auch mal richtig drauf gucken, finde ich.
Also diese Aufregung. Meine Damen und Herren, Sie erleben den seltenen Fall, dass Frau Milena Preradovic härter ist als Herr Paul Brandenburg. Ich war hier gerade in Versöhnungslaune und dachte mir, mein Gott, der Kimmel, auch wenn ich ihm sein Tränchen jetzt nicht so abkaufe, er hat festgestellt, dass das, was er gemacht hat, geschmacklos war. Das hat er zur Kenntnis genommen und das hat er bedauert. Und das hat er auch nicht nur...
Ja, wusste er doch.
Okay, ja. Aber meine Güte.
Der konnte, ja. Und dann hat er halt weiter auf die Regierung eingeprügelt.
Ja,
okay, das ist auch sein gutes Recht,
richtig,
natürlich.
So.
Ja.
Ja, wenn
aber ich habe dem da gar nichts abgenommen, ehrlich gesagt.
Nein, aber es geht ja auch nicht darum, dass man kann ja von Gegnern nicht Unterwerfung verlangen. Es geht ja nur darum, minimal Umgang zu wahren. Und das finde ich, ist damit Genüge getan. Stell dir vor, wir hätten diese Qualität. Also ich will Dunja Hayali nicht gespielt weinen sehen, aber würde diese Person es tatsächlich fertigbringen, sich vor laufender Kamera hinzustellen und einzugestehen, dass sie geschmacklose Scheiße verbreitet, dann wäre
ja,
ein Schritt weiter.
Ja gut, aber das würde sie vielleicht tun, wenn sie gecancelt würde. Aber die wird nicht gecancelt, die wird gepampert. Das ist der Unterschied.
Und zurückkehren soll sie dann auch nicht, wenn sie einmal gecancelt wurde. Aber ja, ich kann es mir zumindest hier nicht vorstellen. Und ich dachte mir, na immerhin, da ist das eben möglich. In Deutschland derweil, da geht es genau andersrum. Selbstverständlich. Die Schweizer Weltwoche stellt fest, dass die Theologin Annette Behnken, die, ich glaube, Wort zum Sonntag war das in der ARD, ein Wort sprach über diese Charlie Kirk-Geschichte, dass sie pastoralen Hass verbreitet, eben im Zusammenhang mit Charlie Kirk. Die Theologin Annette Behnken sprach vor diesem Hintergrund über die Vergiftung der Seelen, schreibt die Weltwoche. Diese ortet sie in der Verbreitung von Hass und Hetze und sieht Kirk als deren Verbreiter. Er sei ein, Zitat, rechtsradikaler Rassist gewesen, der nun verharmlost werde. Schlimm sei auch, dass nun diejenigen kritisiert würden, die das offen aussprechen und sagen, was ist, namentlich ZDF-Journalistin Dunja Hayali und Elmar Thewissen. Das sei eine totale Verdrehung. Das biblische Wort für eine Verdrehung sei Diabolos. Und so werde auch der Teufel genannt. Ich fasse zusammen, Charlie Kirk ist der Teufel und der Teufel ist auch jeder, der Dunja Hayali kritisiert.
Genau so hat sie es gesagt. Dabei müsste der Staatsschutz gegen diese Pastorin ja längst ermitteln.
Weil
am 7. März, weil die ist ja regelmäßig da unterwegs im Wort zum Sonntag, da hat die schon den Sturz der Parlamente gepredigt. Wörtlich, wir müssen die Parlamente stürmen, in denen Neofaschisten sitzen, die uns in Schreckstarre versetzen wie das Coronavirus, ja? Das stell dir mal vor, das hätte jemand von der AfD gesagt. Ja? Der wäre jetzt schon im Rollator abgeführt worden.
Das stimmt.
Und was ich auch noch dazufügen möchte, im Übrigen war der NDR für diese Tirade und diese Frau verantwortlich. Also der Sender, der gerade die Journalistin Julia Ruß kaltgestellt hat, weil sie ausgewogen berichten wollte. Ja?
Das geht auch.
Also,
das kann man nicht
machen. Ja. Also genau. Also im Grunde finde ich, also wenn es wirklich keine Doppelstandards gäbe, müsste der Staatsschutz, der Verfassungsschutz gegen diese Pastorin ermitteln. Aber ich meine, die zeigt ja nur, wie abgedreht vor allem die evangelische Kirche, auch die katholische zum Teil, aber in Deutschland geworden ist, ja. Und ich meine, die schaffen sich ja gerade selber ab, indem die sich so anbiedern, dass du die ja von Jette Nietzart nicht mehr unterscheiden kannst, weißt du, der kleinen grünen Abgedrehten. Also diese Pastorin, also unglaublich, ja.
Jette Nietzart hat doch einen Job gesucht. Die hat doch vor kurzem dieses bizarre Video
aufgenommen. Nein, die hat einen geilen Job gesucht.
Ja, genau. Pastorin, das wär's doch. Also in der grünen Kirche passt Jette Nietzart super aufs Podium, nein, an den Altar, so. Wie geht's jetzt? Kommen natürlich ganz andere Bilder in den Kopf. Machen wir lieber weiter mit dem, was passiert, wenn Sendewind mal in die andere Richtung geht. In den USA ist jetzt der frühere FBI-Direktor Comey angeklagt worden. Das Justizministerium teilte mit, ihm würden, Zitat, schwere Straftaten vorgeworfen. Comey werde unter anderem zur Last gelegt, eine Untersuchung des Kongresses behindert, eine Falschaussage gemacht zu haben, vermeldet der Deutschlandfunk. Das ist der damalige Widersacher von Donald Trump gewesen, der eben diese Sache gegen Trump orchestrierte. Und damit kam es
vor allem
tatsächlich zu der ersten Verhaftung.
Ja, aber es ging ja damals darum, dass Comey unbedingt beweisen wollte, dass die russische Regierung die Wahlen beeinflusst hat. Ja. Und dem war ja eigentlich nicht so. Ja? Ja. Das war ja auch ein Hoax von der Clintons und der Demokraten. Ja? Also im Grunde das ist, glaube ich, der ganz große Grund, ja, weil der Comey damals extrem gegen Trump gearbeitet hat.
Wollen wir hoffen, ne, dass es bald ähnlich kommt. Na, Jens Spahn hat doch Angst, dass die AfD ihn als Ersten vor seine dann Zitat oder für ihre Zitat politischen Gerichte stellen wird. Also Jens Spahn hat Angst vor politischen Gerichten, wenn die AfD an die Macht kommt. Also ich habe nicht so viel Hoffnung.
Jens Spahn hat auch in dieser Woche einen der schönsten Sätze für mich gesagt, und zwar in der Haushaltsdebatte. Da hat er gesagt, die Lage ist schlechter als die Stimmung. Da habe ich kurz gezuckt und dachte, meint er das jetzt wirklich so?
Ja, meint er wirklich so, weil Jens Spahn hat auch offiziell den Herbst der Reformen abgesagt. Wir erinnern uns, Fritz BlackRock hat den Herbst der Reformen angekündigt. Das ist der Mann, der schneller lügt, als seine Partei das noch wieder zurückdrehen kann. Aber sie robbt sich an ihn heran. Fritz BlackRock hat den Herbst der Reformen angekündigt. Frau Preradovic hat natürlich in ihrer defätistischen, staatsschutzwürdigen Art es zum Herbst der Nebelkerzen diffamiert vor einigen Wochen hier bei uns. Und jetzt hat Massenmörder Jens Spahn endlich Klarheit geschaffen und hat gesagt, nichts wird es mit dem Herbst der Reform. Spahn, der Fraktionsvorsitzende der CDU ist im Bundestag, der hat angeblich diese Parole ausgegeben an seine Mitglieder und Mitkomplizen. Der Herbst der Reform ist gestrichen. Also noch weniger überrascht kann ich nicht sein.
Ja, aber ich meine, was hat der Herbst der Reform, Frühling, Sommer, Winter, ja? Das soll jetzt erst 2026 kommen, sagt der Spahn. Ja, deswegen darf man das jetzt noch nicht sagen. Ja, aber genau. Ich meine, welche Reformen sollen denn kommen, um
das
Deutschland auf Kurs zu kommen? Ich kann es dir auch sagen. Ja? Da ist so ein bisschen Geschraube in Sachen Arbeitsmarkt, ja. Beim Bürgergeld, da geht es dann um so weltbewegende Dinge wie höhere Strafen für faule Bezieher. Mhm. Ja? Gleichzeitig liegen allein die Mietkosten bei Bürgergeld auf einem Rekordhoch von knapp 1,5 Milliarden Euro. Dann soll noch ein bisschen Renten- und Pflegereform kommen, ein bisschen Bürokratieabbau, bla bla bla. Aber das Problem ist ja eher, irgendwelche irren Klimaziele ins Grundgesetz zu schreiben. Ja? Diese Energiewende, um diese Klimaziele zu erreichen, die stürzen ja das Land ins Verderben. Durch immense Kosten für Strom, durch immer größere Netzunsicherheiten, um die allein zu beheben, werden ja Milliarden den Bach untergespült. Die immer weiter wuchernde CO2-Steuer. Also solange das so bleibt, werden weiter Industrieunternehmen abwandern, Leute entlassen. Bosch hat ja jetzt geschockt mit weiterem Abbau von 13.000 Stellen. 9.000 hatten die ja schon angekündigt. Ja, also das sind jetzt 13.000 plus 9.000. Der Mittelstand geht pleite. Energieintensive Handwerke wie Bäcker machen zu über aller Orten. Demnächst gibt es nur noch Luftbrötchen aus Industriedreck. Ja? Alle Preise steigen. Spekulatius wird um 70% teurer. Und auf der anderen Seite gibt der Staat Milliarden für die illegale Migration aus. Ja?
Und das ist auch wichtig.
Auch ein großes Thema diese Woche, dass diese Abzockerclans aus Bulgarien und Rumänien, die diese verrückten Gesetze ausnutzen, nachdem ja jeder, der irgendeinen Minijob auf dem Papier vorweisen kann, ein Recht auf alle Sozialleistungen hat. Das ist Deutschland, ja. Da sind 100 Leute gleichzeitig bei irgendwelchen Arzt als Putzkraft beschäftigt. Das wird einfach so hingenommen, ja. Und genau dabei verkommen die Städte komplett. Ich habe gerade wieder einen Bericht über meine arme Heimat Gelsenkirchen gesehen, wo ja morgen die Stichwahl stattfindet, wenn ich mich nicht irre, zwischen einer SPD-Bürgermeisterkandidatin und dem AfD-Kandidaten. Die ganze Stadt ist im Grunde ein Slum. Ja, das ist grauenhaft. Einbürgerungen sind auf dem absoluten Höchststand. Ja, ist fast, ja, ist schlimmer noch fast als Berlin. Ja. Einbürgerungen sind auf dem absoluten Höchststand. In den größten Städten werden Einbürgerungsanträge fast immer bewilligt, schreibt die Bild. Zahlen für das erste Halbjahr 2025 zeigen, in Berlin, Hamburg und München liegt die Ablehnungsquote bei kaum messbaren Werten. Ja? Und dann soll irgendein Herbst, Frühling, Sommer, Winter der Reformen,
der kommt doch trotzdem,
der soll alles wieder heil machen. Ach.
Also,
einmal noch.
Also wir rasen heute wirklich von den Russen, Borussen wieder zu den Russen zurück. Also bei der Umvolkung, da kommen wir ja auf guten Grund gleich.
Ja, egal, aber es gehört für mich alles zusammen.
Ist ja
für mich, ich wollte mal kurz die ganz großen Probleme zusammenfassen, gegen die diese Reformchen ja überhaupt nichts ausrichten.
Aber es gibt doch da den einen, Medina, es gibt ihn, der diese ganz großen Probleme alle anpackt und löst. Mhm. Er ist da und er arbeitet dafür. Es ist natürlich
der Teufel?
Fast. Es geht in die Richtung, aber er ist etwas galertiger. Ich rede natürlich von Lars Klingfeil, der 47-jährige Finanzminister der Antifa, der in Deutschland...
Antifa-Fi.
Ja, zu kompliziert, Zungenbrecher. Klingt wie Covfefe. Das ist dann Biden. Und Biden Talk, nein. Also da muss man dran arbeiten.
Covfefe war Trump.
Covfefe war Trump, ja, aber es ist nicht wirklich aussprechbar. Jedenfalls besagter Antifa-Finanzminister Klingbeil, der hat jetzt laut Bild die Deutschen auf harte Jahre eingeschworen. Die nächsten Jahre werden uns viel abverlangen. Uns. Entschuldigung. Der Finanzminister betonte außerdem, alle müssen ihren Beitrag leisten. Ich wiederhole, alle. Die Lasten der Reformen könne man nicht auf einige wenige abwälzen. Ich übersetze mal für die Untertanen da draußen. Ihr müsst das alles tragen. Lars wird nichts machen. Ihr alle. Lars wird gar nichts machen. Der wird weiter aufgehen wie ein Hefeteig. Und Apollonius schreibt dann, Herr Klingbeil hat es offensichtlich geschafft, danach das Parlament zu verlassen, 3 Meter weiter zu gehen, zur sogenannten Hertie School of Governance. So heißt eine private Hochschule in Berlin. An der hielt er dann eine Rede und dort verlangte er, auch kein Scherz, die Einführung neuer EU-Steuern. Apollo schreibt in einer Rede an der Hertie School, am Mittwoch sagte er, wenn die Ausgaben einen klaren Fokus auf öffentliche europäische Güter haben, müssen wir im Interesse einer nachhaltigen Finanzierung des EU-Haushalts auch die Frage neuer europäischer Eigenmittel voranbringen. Er sei offen, darüber zu reden. Im Bereich
Steuererhöhung
strikten Einstimmigkeit abzurücken. Mir fehlte nur Hybrid in seinen Ausführungen. Das Wort Hybrid nachhaltig war drin, Hybrid nicht. Also ich fasse zusammen. Klingbeil sagt den Insassen Deutschlands, nach 1 Billion Megaschulden, die die nächsten Generationen versklaven, reicht die Kohle nicht. Ihr werdet deswegen noch mehr abdrücken müssen, liebe Insassen. Und außerdem dürfte auch der EU in Zukunft mehr Geld zahlen. Also ich weiß nicht, man kann im Nackten die Haut noch abziehen, aber dann wird es schwierig, von dem in Zukunft weiter irgendwas zu kriegen.
Ja, der wird auch noch versuchen, dem Furz die Haut abzuziehen, da bin ich ganz sicher. Ja, diese neuen Sozen und Steuererhöhungen, ja. Also der kann es ja nicht. Der hat es ja nie gelernt, der Antifaffi. Ja? Der kann ja diesen Job nicht, so wie Annalena Baerbock ihren Job nicht konnte, wie Habeck seinen Job nicht konnte. Genauso kann Lars Klingbeil diesen Job nicht. Ja? Der hat ja auch im Grunde für die 16% der SPD mitgesorgt. Da haben sie zwar die Esken entsorgt, aber ihn zum großen Helden auferstehen lassen, was völlig absurd ist. Der Mann hat die SPD mit klein gemacht, ja? Das können sie natürlich jetzt alles Olaf zuschieben, aber nein, Lars Klingbeil war Parteichef damals schon, ja? Also, dieser Mann kann es nicht. So. Und was machen die, wenn die nicht können? Sie greifen die in die Tasche. Wegelagerei, Zölle, ist so alt wie die Menschheitsgeschichte, ne? Wenn irgendjemand mit etwas macht, leider nichts kann.
Aber nun haben Sie ja, richtig, hast du völlig recht, aber das Land ist bankrott. Also Entschuldigung, wer es noch nicht gemerkt hat, Deutschland ist am Arsch, das ist der Fachbegriff aus der Ökonomie. Und die Menschen sind in der Verarmung begriffen. Und dieser wirklich aufgedunsene Klops, der übrigens auch noch sensibel sein soll, wie jetzt ja der Kanzler mitteilte. Oder
ja, man darf ihn nicht kritisieren, hat der Kater gesagt. Bitte, richtig. Lieber Abgeordnete der CDU, kritisiert den nicht. Dann spricht er nicht mehr mit euch.
Richtig, der empfindlichste Galagberg im Gebirge der Inkompetenz, der greift in dieser Situation zur doppelten Steuererhöhung. Also der Doppelwumms, diesmal von Lars, ja, Steuern für EU-Projekte. Und mit den Steuern, Milena, auf EU-Ebene kommen doch ganz sicherlich auch die gemeinsamen Euro-Schulden, oder? Ist doch nur konsequent. Also wenn die EU gemeinsame Steuern einnimmt, dann muss sie doch auch, ist doch ganz logisch, dann muss sie auch zum Beispiel Frankreich, also nur um jetzt ganz zufällig irgendeinen Namen zu erwähnen, zum Beispiel Frankreich so ein bisschen aus der Klemme helfen, oder?
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es dafür ein einstimmiges Urteil aller EU-Staaten geben muss. Das müssen sie vorher abschaffen,
Moment.
Sonst kriegen sie es nicht durch.
Lars Klingbeil sagte, er sei offen darüber zu reden, im Bereich Steuern von der strikten Einstimmigkeit abzurücken. Zwinker, zwinker.
Ja, klar. Sie wollen ja natürlich in vielerlei Hinsicht von dieser Einstimmigkeit abrücken. Dafür brauchen sie allerdings Einstimmigkeit, ja?
Ja.
Und da zum Beispiel Ungarn und die Slowakei oder in Migrationsfragen die Polen völlig anderer Meinung sind als dieses Monster in Brüssel, also dieser Wasserkopf.
Du meinst Uschi von der Leyen, oder?
nein, ich meine natürlich diesen Wasserkopf der EU.
Also, den hat sie auch.
Genau. Ja, genau. Ja, genau. Und das wird nicht so einfach, sonst hätten sie es bereits getan. Und zwar seit Jahren reden die davon. Ne?
Das ist wohl wahr.
Genau.
Das ist wohl wahr. Und ohne jeden Zusammenhang, denn wir wissen, nichts hat mit irgendwas zu tun, vermeldet die Bild, gibt es einen riesigen Umfragevorsprung, Zitat Bild, in MacPom. AfD-Schock für Manuela Schwesig, SPD halbiert, Rechtsaußenpartei verdoppelt. Ja, Tickerzeichen, Potzblitz, Überraschung und Schockiertheit. Komisch, Milena, oder? Dass die AfD immer weiter vorangeht. Und mittlerweile, ich glaube, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt und jetzt offensichtlich auch in MacPom an stärkster Stelle ist.
Ja, genau. Und dann fällt denen nichts weiter ein, als zu sagen, der böse Osten ist nicht demokratiefähig.
Ja.
Und wir müssen die AfD verbieten. Ne?
Ja.
Also das kommt ja, das ist nach diesen neuen Umfragen, ich meine auch im Bundestrend, hat INSA ja herausgefunden, liegt die AfD bei 27%. Das war, glaube ich, von letzter Woche. Und also hat die CDU überholt. Ja. Also da wurden ja sofort Stimmen laut, also wenn das so ist, muss man sie sofort verbieten. Ne? Das ist die Demokratie in Deutschland, die größte Oppositionspartei zu verbieten. Ja, sie machen immer so weiter und die AfD wird immer stärker werden.
Ja.
Also aber nur hat die AfD immer erst eine Chance mitzuregieren oder überhaupt zu regieren, wenn sie tatsächlich die absolute Mehrheit hat.
Ja, so ist es.
Genau.
Und bis in der dahin zu helfen, hat die AfD die beste Mitarbeiterin in der grünen Chefin Jette Nizar. Die Dame macht ja von sich gerne Tanga-Videos oder sucht Jobs. Und wenn sie das gerade nicht tut, dann sagt sie solche Sachen wie bei Jung und Naiv, bei Thilo Jung, dem selbsternannten Journalisten aus der Bundespressekonferenz. Da hat sie nämlich wiederholt, dass der bewaffnete Widerstand gegen die AfD wichtig und richtig ist. Es gibt einen Punkt, sagte Nizar dort, wenn Worte nicht mehr ausreichen. Und sie hofft, sie habe Angst, diesen Punkt zu verfassen, wenn die Worte nicht mehr ausreichen. Das ist zwar sehr indirekt, aber damit bekräftete sie ihre damals gemachten Äußerungen, dass man die AfD auch mit Waffengewalt bekämpfen müsste. Nizar, für diejenigen, die das Glück hatten, ihr bisher noch nicht zu begegnen, fällt ansonsten mit solchen Dingen auf wie der Umkehrung der Unschuldsvermutung bei Vorwürfen der sexuellen Belästigung. Unausgesprochen dabei bleibt, dass es natürlich solche Vorwürfe sein müssen, die von Frauen gegen Männer kommen, auf gar keinen Fall umgekehrt. Das sind die grünen Jugend- und Jugendchefs und da gibt es neben Nizar auch noch einen Jakob Blasel. Der ist dieser Tage aufgefallen dadurch, dass er ein Video verbreitet von einer sogenannten Klimademonstration in Berlin, auf der ein Schild hochgehalten wurde, Burn the old white man, also verbrennt den alten weißen Mann. Und ja, das ist
jetzt
so.
Jetzt kriegst du Schiss, ne?
Ganz groß, ja. Also, ich habe mir mein Foto angeguckt von Jakob Blasel. Dem würde ich tatsächlich gern mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit begegnen. Dann hätte ich einen schönen Tag.
Ja, das wird er zu verhindern wissen, glaube ich. Aber die gute Nachricht, sowohl Nizar als auch Blasel kandidieren nicht mehr als grüne Kinderchefs. Ja. Dann werden die grünen Garden demnächst von jemand anderem angeführt. Sollen wir über was Wichtiges reden?
Können wir gerne machen. Großbritannien gibt da nämlich ein Beispiel oder einen Anlass zu, über was Wichtigeres zu reden. Die TKP vermeldet, dass in Großbritannien jetzt das passiert, worüber die Schweizer noch abstimmen und was die EU einführen möchte. Also zwei Länder, die nicht zur EU gehören, das ist ein großes Glück für sie eigentlich, machen das, was oder reden darüber, das zu tun, was die EU gern hätte. Die Rede ist von der Einführung einer sogenannten digitalen ID. TKP vermeldet, Großbritannien wird wesentliche Grundrechte wie das Erwerbsrecht künftig an eine digitale ID koppeln. Wer keine digitale ID besitzt, darf in Großbritannien nicht mehr arbeiten. Großbritannien ist damit das erste westliche Land, das solche Pläne ganz offen ausspricht. Und Keir Starmer, der amtierende Faschist in Großbritannien, erklärt ja, dass diese Einführung, und das kann man sich tatsächlich nicht ausdenken, Milena, dass diese Einführung der digitalen ID nötig und sinnvoll ist, um das Land vor illegaler Einwanderung zu schützen. Das dreht sich jetzt so schnell, das muss man mal kurz wiederholen. Der Mann also, der Horden von muslimischen Gewalttätern ins Land holt, die dort mit Vergewaltigungsgangs die Schlagzeilen bestimmen und Mord und Totschlag verbreiten, erklärt den Insassen seines Landes nun, er kann das also nur verhindern, wenn die sich ihm mit ihrer digitalen ID komplett unterwerfen
ausliefern,
und transparent machen. Das ist Beherrschungslogik.
Ja. Aber ganz kurz, auch in der EU gibt es das bereits, in Österreich zum Beispiel die Austria-ID, die ist zwar offiziell freiwillig, allerdings nicht für alle Staatsangestellten. Ja? Also Lehrer zum Beispiel, ich kenne welche, die mir das erzählt haben, schöne Grüße an dieser Stelle, ich weiß, ihr hört zu, haben mir erzählt, dass sie zum Beispiel nicht mehr, und ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe, in ihre Lohnabrechnungen reinkommen. Das heißt, die können gar nicht überprüfen, ob da die Überstunden und all diese Sachen richtig abgerechnet sind.
Wow.
Ja, wenn die keine Austria-ID haben. Also so weit ist es auch schon in Österreich.
Tja.
Und ja, das wird kommen und das werden sie überall, also wenn man sich nicht jetzt fürchterlich dagegen wehrt, und da sehe ich schwarz, also interessant wird die Schweiz, ne?
Ja.
Wie die jetzt abstimmen, das müsste doch jetzt auch,
ja.
Das ist Sonntag, ne? Oder?
Das ist Sonntag.
Morgen,
ja.
Ja, genau. Also da wird es interessant, wie die abstimmen. Andere Länder werden da nicht abstimmen dürfen. Da können sich die Insassen, wie du sie nennst, nur lauthals wehren. Das sehe ich so gerade nicht.
Nee, wird nicht passieren. Nee. In der Tat. Dass Großbritannien damit jetzt so aus dem Kalten kommt und so plötzlich, das ist schon überraschend. Also
mich erinnert, da hat mich das sofort an Corona, die Corona-Zeit erinnert, dass immer ein Land vorprescht, ja. Ob EU oder nicht EU, ist eigentlich irrelevant in dem Fall. Da machen sie ja relativ gemeinsame Sache, ja. Also da ist Großbritannien nicht anders als die EU und kooperiert. Also das ein Land wird vorgeschickt, ja. Da wird es eingeführt Und dann gucken die anderen mal, wie es so läuft, ja, ob es da der Protest groß ist oder ob sich irgendjemand wehrt. Und dann wird es sukzessive auch in den anderen Ländern eingeführt. Das war bei Corona genauso. Österreich musste mit der Impfpflicht vorneweg marschieren. Ja. Also jedes Land hatte so seine eigenen Maßnahmen, die es dann, also besser gesagt, mit denen es vorangeprescht ist, und die anderen haben es dann übernommen oder auch bei der Impfpflicht nicht, als sie gesehen haben, ob es funktioniert oder nicht.
Ja, in der Tat. Und die Abstimmung ist am Sonntag, das ist dann der 28., nicht der 29., bevor hier wieder böse Kommentare kommen, dass wir falsche Daten verbreiten. Also am Sonntag, den 28. ist die Abstimmung. Und es wird in der Tat spannend, wie die in der Schweiz ausfällt. Bis dahin ist noch wenig Wartezeit, aber in Deutschland geht es derweil munter weiter mit dem, was du vorhin schon angesprochen hast, denn die wilde Fahrt dieser Umvolkungsmaßnahmen ist mittlerweile, hat absurde Formen angenommen, dass man ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig weiß, ob man lachen oder weinen soll, finde ich zumindest. Da vermeldet Apollo News, dass mit Hamado Dipama, ein Mitglied im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks, der die Absetzung der von dir schon vorhin erwähnten Moderatorin Julia Ruß beim MDR gefeiert hat und sie dabei als Neofaschistin bezeichnet hatte, in München auffiel, weil er eine Serie von Klagen wegen angeblicher Diskriminierung an Clubtüren angestrengt hat, nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Drei Verfahren gegen Clubbetreiber endet mit Vergleichen, zweimal bekam er sogar durch den Richter Recht. Also ich fasse zusammen, ein in dem Fall schwarzer, professioneller Asylbewerber und Rassenkundler, kann man sagen, weil er sich permanent unter Berufung auf selbige diskriminiert darstellt, der lebt davon, dieses Gesetz auszuschlachten, und ist Mitglied im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks und hat dort Julia Ruß vom NDR mit absägen können. Da frage ich mich, also ich ertappe mich bei dem Gedanken, Milena, sagen, selber schuld, liebe Leute und liebe Gebührenzahler.
Ja, ja. Also in diesem Artikel steht ja auch, in der Kritik steht er nicht nur wegen seiner juristischen Auseinandersetzung, also mit den Clubs. Auf Instagram verbreitete er einen Post, in dem Weiße als Neandertaler bezeichnet würden. Und er sympathisiert offen mit dem Militärregime in Burkina Faso, von wo er angeblich fliehen musste. Der hat auch schon der hat sogar Einladungen dorthin wieder angenommen. Die haben ihn eingeladen und ist er da auch hingefahren. Also sein Asylgrund, ne?
Oh, weia.
Ich meine, der Mann kann ja von mir aus teilen, was er will, auch weiße Neandertaler. Aber nach jemandem, der sich in eine andere Kultur integrieren möchte, sieht das jetzt nicht aus. Also dieser Mann ist von Frankreich nach Deutschland geflüchtet, ja? Dann wurde er als Asylbewerber abgelehnt. Dann hat er eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis bekommen, sitzt im BR-Rundfunkrat, du hast es gesagt, und macht Stimmung gegen die Bürger dieses Landes. Engagiert sich auch in der Flüchtlingsagenda. Ja, das muss man alles nicht mögen. Und ganz interessant ist, was Tichy schreibt. Dipama hat ab 2014 ein unbefristetes Aufenthaltsrecht. Exakt ab Merkels willkürlicher Grenzöffnung 2015 wird er von den Öffentlich-Rechtlichen zur Ikone aufgebaut. Der Deutschlandfunk fabriziert am 31. August 2015, so ein Zufall, ein Porträt zu Dipama. Zufall. Ja, also da ist jemand aufgebaut worden, ja, absichtlich zu dieser Art von Aktivist, ja.
Ja.
Und also jemand, der geflohen ist vor einem Regime in Burkina Faso, das ihn jetzt einlädt und wo er dann gerne wieder zurückkehrt, der aus Frankreich nach Deutschland geflüchtet ist, dementsprechend wahrscheinlich auch das Asylgesuch abgelehnt wurde. Und dann hat er eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen und sitzt jetzt auch noch in offiziellen Gremien. Das ist, und verklagte Disco-Besitzer. Da hat ein Disco-Besitzer oder Clubbesitzer, wie das heute heißt, oder ein Türsteher, hat gesagt, der machte mir jetzt nicht den Eindruck, als ob er sich amüsieren wollte. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass der Dipama natürlich da vor der Tür stand und nicht freundlich den Türsteher angelächelt hat, ja, damit er reinkommt.
Angelegt? Also Moment mal.
An seiner Stelle hätte ich es darauf angelegt, natürlich. Ich hätte so finster wie möglich reingeguckt, damit ich nicht reinkomme. Natürlich. Ich meine, sonst macht es ja keinen Sinn. Ja? Also das ist schon eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte um diesen Mann.
Ist es, aber ihr Lieben, ihr habt es ja, also ihr jetzt natürlich nicht, denn die Hörer dieses Podcastes dürften nicht zu den Tätern gehören, die den Unsinn auch noch gewählt haben, aber die anderen, die haben es dann wohl gewählt und bekommen dann jetzt im grünsten aller Bundesländer, was natürlich CDU regiert ist, auch was sie bestellt haben. Die Kieler Nachrichten vermelden, Schleswig-Holstein geht nun einen mutigen Schritt nach vorn, O-Ton Kieler Nachrichten, und und ermöglichte es Muslimen, jeweils den ersten Tag des Ramadan und des Oktober, des Opferfestes, Entschuldigung.
Oktoberfest wäre lustig gewesen, ne? Gewesen, ja. Schön dreimal Bier, ne?
Da wäre ich auch Allah. Dafür.
Genau.
Da wäre ich auch dafür. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Melina. Also jetzt gehst du das dann, es gibt Worte, die darfst du
nicht erwähnen,
weil sonst kriegst du, naja, hier komm, also wenn du hier den Gott oder den Propheten irgendwie in den Mund nimmst im Zusammenhang mit Alkohol, dann weißt du doch, was passiert. Also Schleswig-Holstein.
Satire darf doch alles.
Genau, sagte Charlie Hebdo und dann wurde ich warm. Ne?
Genau.
Also natürlich das Opferfestes freizunehmen. Möglichen Kritikern, schreiben die Kieler Nachrichten, sei gesagt, wer dieses Angebot nutzt, bekommt die arbeitsfreie Zeit nicht geschenkt, wie bei christlichen Feiertagen, sondern muss Urlaub nehmen. Insofern ist es keine Gleichstellung. Es ist ein wichtiges Signal, dass Integration keine Einbahnstraße ist. Das ist schon irre, oder? Also diese Hetze der Kieler Nachrichten, diese Propaganda, der Seitenhieb auf christliche Feiertage, die geschenkt seien, dass das ein wichtiges Signal ist, das hat doch nicht mal mehr den Anschein von Journalismus.
Nein.
Also es ist offene Staatspropaganda für die Unterwerfung unter diese Scharia-Unsinnigkeit. Herzlichen Glückwunsch, Schleswig-Holstein.
Ja, also im Grunde ist ja der Ton dieses Artikels schlimmer als tatsächlich die Geschichte selbst, ja. Also ganz ehrlich, wenn man sagt, okay, wenn du so religiös bist, dass du beim Opferfest, dann nimm dir halt einen Tag Urlaub. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch, ehrlich gesagt. Allerdings der Ton dieses Redakteurs oder dieses, ja, ich möchte mal gern wissen, was der wählt. das ist halt, ja genau, das ist halt ein Synonym für Journalismus inzwischen in Deutschland.
So ist es ja. Was derzeit in Deutschland auch passiert, kommentiert die Botschaft Israels auf X. Die schreiben, die 30er Jahre sind zurück, diesmal in Fürth. An der Tür eines Lokals hing, Zitat, israelische Bürger sind hier nicht willkommen. Die Botschaft schreibt weiter, das ist kein Protest und kein Missverständnis, das ist glasklarer Antisemitismus. So hat es damals angefangen, Schritt für Schritt, Schild für Schild. Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichte müssen handeln, behauptet oder fordert die Botschaft Israels. Jüdisches Leben muss in Deutschland sicher und sichtbar sein. Lustig ist ja, Melina, dass zeitgleich Fritz Blackrock in der Münchner Synagoge auftritt, mit Kippa und Tränen in den Augen, sich bedankt für jüdisches Leben und erklärt, dass das ihm das Wichtigste quasi sei in Deutschland. So ein bisschen klafft ja die Propaganda des Staates auseinander mit dem Antisemitismus, den wir da jeden Tag auf der Straße sehen.
Ja, hier geht es ja um einen Lokalbesitzer, der das gemacht hat. Vorher gab es auch einen Ladenbesitzer, der dasselbe gemacht hat. Ich finde solche Aktionen absurd. Ja, das ist ja auch Kontaktschuld. Das ist ja so nach dem Motto, hey, du bist Israeli, dann darfst du hier nicht rein, weil dein Regierungschef irgendwie nach meiner Ansicht missbaut. Ja? Das ist immer falsch. Egal von wem und von welcher Seite ist Kontaktschuld falsch. Ich persönlich denke, es ist eher anti-israelisch als antisemitisch. Ja? Es gibt leider keine Unterscheidung dieser Begriffe. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein ganz, ganz schmaler Grat, auf dem ich mich bewege. Ich verstehe den Post der israelischen Botschaft aus der Perspektive der Israelis, völlig normal, finde dann aber auch den Vergleich zur Nazizeit dort übertrieben. Ja? Wir haben hier einen Lokalbesitzer. Es ist nichts irgendwie von oben gewollt. Ja? Das finde ich persönlich übertrieben. Ich verstehe allerdings die Perspektive. Aber diese Art der Ausgrenzung, du darfst hier nicht rein, das ist immer totalitär. Ja? Es erinnert natürlich auch an die Ausgrenzung von Menschen, deren einzige Untat darin bestand, sich jetzt keine ungeprüfte Spritze in den Körper jagen zu lassen. Da war es ja okay. Ne? Die Ungeimpften hatten ja keine Rechte mehr. Und was mir aber auch richtig auf den Sack geht, das sind so Leute wie eben dieser Lokalbesitzer oder der Ladenbesitzer und auch so viele, die in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, dieser pavlovsche Radikalisierungsreflex in Deutschland. Mhm. Ja? Egal für welche Seite, in irgendwelchen Konflikten, die gar nicht die Deutschen im Grunde ja nicht wirklich was angehen, vielleicht angehen im Sinne von interessieren, natürlich, aber dieser pavlovsche Reflex aus diesem Schuldkomplex heraus, ja, ich muss sofort mich auf irgendeine Seite, die jetzt zu den Guten zählt, und dann werde ich radikal und grenze andere aus. Das ist wirklich so typisch deutsch und
aber
das
ist
auch
so
ekelig.
Es ist auch so alt, es ist ja original das Gleiche, was damals mit den Russen geschah. Wir erinnern uns, der russische Chef, der Münchner Philharmoniker dürfte dann nicht mehr auftreten und wurde weggeekelt. Erst waren es halt die Russen, die dann weg mussten und jetzt sind es die Israelis. Israelis. Und jetzt schreit dann die Botschaft Israels und sagt zu Recht, dass das völlig unangebrachter und Schwachsinn ist. Und es geht ja immer weiter. Die UEFA will darüber abstimmen, ob Israel noch an der Europameisterschaft des Fußballs teilnehmen darf, beim ESC, also dem schwulen Hochfest, sogenannten europäischen Gesangswettbewerb, soll Israel nicht mehr teilnehmen dürfen. Und es gibt momentan einen Sturm im Wasserglas.
Das soll auch, glaube ich, abgestimmt werden.
Ja. Genau, und es gibt einen Sturm im Wasserglas um die Ausladung des Zwangsprostituierten Finanziers und Kokainfreundes Paolo Pinkel, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Michel Friedmann. Der ist nämlich ausgeladen worden aus einem Literaturhaus unter dem Hinweis des Veranstalters, dort gäbe es radikale Proteste eventuell gegen ihn, die man fürchten würde. Und News recherchiert natürlich sofort, nein, die hat es angeblich nicht gegeben. Es muss sich also um Antisemitismus handeln. Wobei, ich meine, Michel Friedmann auszuladen, das ist nicht Antisemitismus, sondern das ist vollkommen berechtigte Notwehr. Diesen Mann überhaupt einzuladen, ist eine schlechte Idee. Und das hat nichts damit zu tun, dass er ein Jude ist, sondern eben, dass er Michel Friedmann ist. Jedenfalls
aber generell
dieses Thema ist gerade groß. Ja? Also es passiert gerade gegen Israel das gleiche ja original, was gegen Russland, gegen Russen stand, gegen Israelis, wird genauso vorgegangen wie damals gegen Russen. Die werden in Haft genommen für die Taten der Regierung Israels. Und jetzt ist es Antisemitismus.
Ja, also ich finde es falsch, auch wie ESC, UEFA und all die reagieren. Ich finde es vollkommen falsch. Hatte ich ja gerade schon erwähnt. Ne? Also diese Art von Kontaktschuld geht überhaupt nicht. Geht bei den Russen nicht, haben wir auch schon damals gesagt und besprochen. Geht nicht bei Israelis. Aber wie gesagt, ich halte das, ja, es kann natürlich daraus ein neuer Judenhass entstehen durch das Verhalten der israelischen Regierung und der israelischen Armee in Gaza. Ich halte es aber in erster Linie wirklich für anti-israelische Proteste. Also nicht für die gleiche Art von Antisemitismus, also für einen, oder man könnte es einen politischen Antisemitismus nennen.
Ja, das war der andere ja auch. Und das Schlimme ist doch.
Nee, das andere war auch dieser rassische. Also damit hat das jetzt gar nichts zu tun. Ja, das ist schon ein Unterschied. Also,
okay, er äußert sich aber Ermordung von Juden. Und das ist ja, weil sie Juden sind. Und man muss ja auch sagen.
Ja, im Moment werden gerade jetzt noch keine ermordet hier. Ja, also das muss man jetzt aber auch dazu sagen.
Nee, zum Glück noch nicht. Aber Tatsache ist ja auch, wir haben einen massiven muslimischen Antisemitismus in Deutschland. Und der ist ja auch da. Und ich bin mir recht sicher, dass die israelische Botschaft auch darauf schielt, dass diese antisemitischen Straftaten und der antisemitische Hass, der ja in Deutschland primär arabisch-muslimisch ist, das ist eine altbekannte Tatsache, das wird dann schön weggeleugnet von unserem Regime. Aber das sehen die Israelis natürlich auch. Und das ist eine eklige Allianz dann eben von arabisch-muslimischem Antisemitismus und diesem Gutmenschen-Anti-Israelismus, ja, der ganz nah, der immer wieder umschlägt in Antisemitismus. Die Gefahr ist schon da. Das hat noch eine andere Qualität als damals in Russland. Falsch ist das alles, gar keine Frage.
Richtig.
Aber die Bedrohung für Israelis ist da größer aus meiner Sicht in Deutschland bei diesem Vorgehen.
Ja, allerdings ist der palästinensische Antisemitismus natürlich auch ein politischer.
Ja, ja gut.
Also ja, es geht da auch jetzt nicht darum, dass man die zur Menschen zweiter Klasse hält, sondern dass man sich selber als Mensch zweiter Klasse behandelt fühlt.
Ja gut,
auch,
aber Elina, wenn solche Sprüche wie Judensäue da kommen, das ist
ja natürlich dann, geht das nicht. Ne, so, das ist primitiv
das und aber es ist ja egal, furchtbar. Ob das jetzt politisch oder biologisch-ideologischer Rassismus ist. Am Ende ist der gleiche mörderische Hass.
Ja, ich finde es nur, wenn man da nicht differenziert, dann wird alles mit der Nazizeit sofort verglichen, ja? Was vielleicht völlig andere Hintergründe hat und andere Lösungen sucht. Das will ich nur. Okay. Wenn man das alles gleichsetzt, dann heißt es ja zum Beispiel dann sofort AfD verbieten oder irgendjemanden verbieten, ja? Weil dann kann man das verhindern. Aber dass die Ursachen dann woanders liegen. Nee, verstehst du mich nicht mehr?
Nee, finde ich nicht, weil ich meine zu verstehen, was du da sagen möchtest. Das hat nichts mit Nazi-Ideologie zu tun. Ja, richtig.
Ja. Und ja, aber wenn man nicht differenziert auch ein bisschen, du weißt, ich bin eine Differenzierungsmeisterin, mache das jedenfalls sehr gerne, um Sachen klarer zu machen. Wenn man nicht differenziert und alles in einen Sack schmeißt, dann macht man dem Populismus es leicht. Also auch dem Populismus, also für jedem Populismus.
Okay, gut. Also,
Das ist meine.
was ich damit anfangen kann, ist, dass, und das ist die klare Botschaft, oder die AfD hat nichts mit dem Antisemitismus zu tun, den wir in Deutschland gerade sehen, und auch nicht die
Nein.
politische Richtung, die sie da vertritt. Völlig richtig. Das ist ein arabisch-muslimischer Antisemitismus, dass der eine andere Motivation vermutlich hat als der Antisemitismus der Nationalsozialisten damals. Davon können wir wohl ausgehen. Und das beides sind natürlich zwei historisch voneinander unabhängige Ereignisse. Nichtsdestotrotz, vorhanden ist er gerade. Und insofern halte ich den Hinweis der israelischen Botschaft durchaus, ja, sagen wir mal, durchaus berechtigt und kann nachvollziehen, dass sie da eine Bedrohung erkennen.
Ich kann den Post auch nachvollziehen, eben aus israelischer Perspektive.
Ja.
Sehe es nicht ganz so, aber gut, habe ich schon erklärt.
Ja, und düster, das haben wir auch schon gesagt, sieht es bekanntermaßen auch für die übrige deutsche Bevölkerung aus, die da gerade nicht von betroffen ist, was die israelische Botschaft beklagt. Denn wir alle leben ja mit dem, was die Bild mittlerweile als eine Finanzwelt am Abgrund beschreibt. Und das sehr treffend. Denn die Umverteilung von unten nach oben durch Deutschlands Antifa-Regime geht auch kräftig weiter. Jetzt vermeldet T-Online, und das muss ihm schwer gefallen sein, weil dieses Werbemagazin des Propagandakonzerns Ströer, der auf Außenwerbung spezialisiert ist und T-Online betreibt als Outlet, vermeldet, Lufthansa-Chef droht Deutschland mit Streckenstreichungen. Wenn Verbindungen unrentabel werden, sind wir gezwungen, Strecken zu reduzieren und die Flugzeuge woanders einzusetzen, sagte Lufthansa-Chef Ritter den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auf der internen Liste stünden Standorte wie Bremen, Dresden, Köln, Leipzig, Münster, Nürnberg und Stuttgart, um nur einige zu nennen. Das sind ja schon einige, Milena. Nachdem ja Ryanair schon sagte, Deutschland ist nichts mehr, wo er
Das.
irgendwie wachsen will, zieht sich jetzt also auch Lufthansa aus der Provinz zurück, kann man sagen. Am Ende gibt es da noch zwei, drei große Flughäfen.
Ja, und man kann auch sagen, wieder ein Wahlversprechen gebrochen. Ja? Union und SPD hatten nämlich im Koalitionsvertrag eigentlich zugesagt, luftverkehrsspezifische Steuern, Gebühren und Abgaben zu reduzieren und eine im Jahr 2024 in Kraft getretene Steuererhöhung zurückzunehmen. Tun sie aber nicht. So, das sagt Herr Ritter nämlich auch, dass er das, dass er da sehr enttäuscht ist, dass diese Entlastungen für den Luftverkehr, die ja eigentlich vorgesehen war im Haushaltsentwurf von 2026, gar nicht drin sind. So, das Problem existiert seit Jahren. Deutschland steht seit Jahren international wegen dieser Standortkosten in der Kritik, die wohl relativ einmalig in der Welt sind, ja? Und die Bundesregierung tut nichts. Und für mich heißt das im Umkehrschluss, es passiert ganz genau das, was die Bundesregierung will.
Ja.
Reduzierung des Flugverkehrs durch
Ja.
Streckenstreichungen. Deutschland koppelt sich damit vom internationalen Flugmarkt ab, ja? Und der grüne Zeitgeist jubelt. Wir erinnern uns, Merz hat die Klimaziele ins Grundgesetz schreiben lassen, ja? Also es muss irgendwie was damit zu tun haben, oder ist es reine Doofheit? Aber das,
Nein, nein, nein,
nein,
nein.
ja, genau.
Es ist keiner, es soll genauso sein. Und lustig ist hier, wenn sich dann gleichzeitig die Schlagzeilen von vermeintlich freien Medien anschaut, wenn da die Junge Freiheit zum Beispiel titelt, ein CDU-Funktionär mahnt Friedrich Merz, dass er wirtschaftlich schlecht. Das suggeriert ja immer noch, dass der Führer das nicht weiß, was da passiert. Ja, also wenn das der Kanzler wüsste. Und man will sich unbedingt einbilden, dass das geschieht hinter dem Rücken von Friedrich Merz. Und ich frage mich dann
Nein.
jedes Mal, also ich weiß ja, dass CDU-Wähler die dümmste Lebensform Deutschlands sind, aber so dumm können doch nicht mal die sein, dass die wirklich noch glauben, das Ganze sei
Nein.
nicht genauso gewollt vom
Ja.
Abrisskanzler.
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich meine, Merz ist, glaube ich, langsam der rutscht ja, also ist ja im freien Fall auf der Beliebtheitsskala, ist ja, glaube ich, von allen schon überholt worden. Ne? Der ist da unten und ich glaube, noch zwei sind hinter ihm oder irgendwas. Also in diesem Politiker-Ranking ist er ganz weg. In den Umfragen ist der, also so blöd sind dann die Leute nicht, dass sie es dann nicht doch merken, dass hier eigentlich nichts Gutes passiert, ja. Und dass sie merken, dass Merz es nicht kann, ja. Ich meine, im Übrigen auch das ehemalige Vorzeigeländle Baden-Württemberg, eine Grün,
Ja.
verliert überdurchschnittlich an Wirtschaftsleistung.
Ach
Also,
was.
wenn Grüne ein Autobauerland regieren, nur so, wenn
Ja.
man es nicht kann, das wollte ich nur
Fahrt
sagen.
mal hin, ich fahre da gelegentlich mal hin, so aus Gründen, und man kann zugucken. Was die Schlagzeile meinte übrigens, war Herr Haseloff, also der noch Ostministerpräsident Haseloff, der mahnt Merz, schreibt die Junge Freiheit, vor Gespräch mit dem Kanzler, Energiewende führt zur Deindustrialisierung. Potzblitz. Das ist wie, Melina, ich mahne dich, Geschlechtsverkehr kann zu Schwangerschaft führen. Hättest du nicht gedacht, oder?
Bei mir nicht mehr.
Ich meine allgemein. Ich glaube, bei Haseloff ist auch nichts mehr zu deindustrialisieren. Weißt du, bei den alten Säcken, da ist auch nichts mehr einzureißen. Da steht nichts mehr. Also das Irre ist diese Debilität, auch dieser Mitläufermedien, wie die sowas dann vermelden, ja, und die sowas einfach, genauso wie die Berliner Zeitung, den wirklich den schlimmsten Psychopathen und Massenmörder, den Herrn Lauterbach zitiert, der jetzt in einer Talkshow wieder saß, des Staatsfernsehens, wie er da vor Sozialabbau warnt. Und ohne mit einem Wort zu erwähnen, dass dieser Verbrecher noch frei rumläuft und das eigentlich gar nicht dürfte. Also dieses Mitspielen angeblicher Journalisten, die machen in der Charade mit.
Nein. Also, so, weil du mir es vorhin immer vorgeworfen hast, dass ich das Punkt. mit diesem Front.
Ja, ja? Geschenkt. Also ich das ist geschenkt. Hast ja recht, weil was lese ich das Zeug auch noch da? Übrigens, ja, man kann ich ja am Rande erwähnen, übrigens, dass es ja,
du kannst es ja lesen, aber du musst dich doch nicht über alles so echauffieren.
Nee, aber wenn es mir egal wäre.
Denk an dein Herz.
Ja, das denke ich, aber wenn es mir egal wäre, dann würde ich den Job ja auch nicht machen.
Burn the old white man.
Aber einen haben wir noch, einen Rausschmeißer haben wir noch. Denn Fritz BlackRock, der hat jetzt ja etwas gemacht angesichts nicht vorhandener Staatsfinanzen und seines beschleunigten freien Falls nach unten, also seiner Beschleunigung nach unten. Da hat er sich jetzt freigeschlagen, könnte man meinen. Der reißt das Ruder rum. Deutschland hat jetzt einen Chief Investment Officer, einen Ein-Euro-Mann, einen One-Euro-Man, weil für diesen einen Euro, also symbolisch, arbeitet diese Granate und dieser Mann, der alles rumreißen wird. Der frühere UBS-Mann Martin Blessing, der auch Chef der Commerzbank einmal war und als solcher den Aktienkurs ungefähr um 90% verringert hat, der Commerzbank.
95,
Entschuldigung. Der soll jetzt Investitionen nach Deutschland locken. Wer mehr darüber erfahren möchte, der ist herzlich eingeladen, sich meinen Wirtschaftspodcast Nacktes Geld anzuhören, wo Banker Hermann und teilweise Kollegen mir so erklären, wie die Finanzwelt funktioniert. Und das hat in dem Fall sein Bankenkollege Pius Sprenger mitgemacht. Und die haben diesen Herrn Blessing, sagen wir mal, gut einsortiert und erläutert, wo der so herkommt. Es ist mehr als ein Treppenwitz, dass jetzt wirklich ein Pleitier rangeholt wird. Also ein Mann, der Geld vernichtet, der soll jetzt Investoren nach Deutschland holen. Oder wie Jens Spahn sagen würde, die Lage ist noch schlechter als die Stimmung. Und die Lügen und die Scharaden, die davor aufgeführt werden, irgendwie auch, Milena, oder?
Ja, ich meine, welcher ernstzunehmende Winner-Typ aus der Wirtschaft geht denn jetzt zu Merz und sagt, ich hole dir Investitionen ins Land? Das, ich meine, da findest du natürlich keinen mehr. Ja? Also das ist völlig klar. Tja. Also ich habe übrigens mein kleiner, zum Schluss, die Münchner Firma Helsing will jetzt Kampfjets, also KI-Kampfjets an den Start bringen. Zu erschwinglichen Preisen.
Oh, also kannst du auch
die sollen idealerweise in Schwärmen von mehreren Flugzeugen eingesetzt werden. Also jetzt nicht mehr Drohnen per Joystick, sondern ganze Geschwader an Kampfflugzeugen per Joystick. Da kann sicher nichts schiefgehen.
Gar nichts. Nein, da kann gar nichts schiefgehen. Jetzt machst du mir so indirekt Hoffnung, dass dann vielleicht sich ein paar Probleme lösen, wenn da Unfälle passieren und so, wie in Polen. Ja, mal schauen. Es wird, glaube ich, erstmal noch deutlich schlimmer, bevor es wieder besser wird. Denn ich sage schon so lange, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es ist allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz Merz, Olaf Scholz und Angela Merkel, endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte, ein Land der Freiheit, Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden, ohne eine Revolution. Die können wir erreichen, in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und Milena Preradovic für das gute Gespräch. Das war Nummer 209 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin, denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.